Herzlich willkommen bei NextMove zu den Next News. Heute wieder spannende und abwechslungsreiche Themen mit dabei und das sind sie. Zulassungszahlen, Rabattschlacht schon vorbei, neue Dienstwagenbesteuerung, Studie zur Elektromobilität,
Preisknaller Dacia Spring,
Bestellstart Ford Explorer, zweites Leben für Renaults E-Autos, 30% Rabatt bei Tesla, Faktencheck zu Vibrationen beim Tesla Model 3 Highland, Erlkönigschau, auch da echte Kracher mit dabei und wünsch dir deine Ladesäule. Film ab. Zulassungszahlen. Der Januar und Februar waren ja erwartungsgemäß schwache Monate für die Elektromobilität in Deutschland. Umso gebannter schauen die Beobachter jeden Monat auf die Zahlen. Zeigen die Rabatte jetzt endlich Wirkung? Hier sind die Zahlen für März. Insgesamt wurden in Deutschland 263.844 Pkw neu zugelassen. Dieser Wert liegt zwischen den beiden der Vorjahre. Auch 2024 zeigt der Gesamtmarkt im März eine gewisse Frühjahrsbelebung. Bei Elektroautos sind die Zahlen aber weiter deutlich unter dem Vorjahresschnitt von 18%. Nach 11 und 13% in den Vormonaten landeten E-Autos im März bei einem Marktanteil von ca. 12%. In absoluten Zahlen sind das 31.400 E-Autos. Damit zeigt die Höhe des Balkens im Jahresverlauf immerhin einen leichten Aufwärtstrend. Benziner schaffen es auf knapp 38%, Hybridantriebe ohne Stecker kommen auf 25%, Plug-in-Hybride ca. 6%, Pkw mit Dieselantrieb landen bei 18%. Flüssig- und erdgasgetriebene Pkw erreichten zusammen einen Anteil von 0,5%. Herstellerzahlen liegen auch schon vor. Tesla 3.878 Autos und damit relativ schwach für ein Quartalsende. Das baut Grünheide in 3 Tagen. Möglicherweise hat aber auch die Produktionsunterbrechung hier einen Effekt. In Summe also ein leichter Aufwärtstrend, aber noch lange keine Zahlen, die irgendwelchen Erwartungen gerecht werden. Und damit auch zum nächsten Thema. Rabattschlacht schon vorbei? Der Blick auf die Zulassungszahlen wirft natürlich sofort auch die Preisfrage auf. Nach dem Wegfall des Umweltbonus und der miesen Kauflaune hatten ja fast alle Hersteller mit Anreizen im Verkauf versucht, das Geschäft wiederzubeleben. Mal waren es Rabatte, wie auch immer man sie nennt, Umweltbonus, Wechselprämie oder Elektroprämie. Oft waren es auch versteckt subventionierte Leasingraten, wie zum Beispiel auch die 0%-Aktion bei Tesla, wahlweise im Leasing oder Finanzierung, was bis zu 10.000 Euro Zinsrabatt pro Fahrzeug ausmachen konnte. Viele dieser Prämien, Aktionen und Rabatte waren ja bis Ende März befristet. Ich habe also diese Woche mal geschaut, wie es jetzt weitergeht. Großartige Meldungen dazu gab es natürlich nicht. Viele haben einfach das Datum nach hinten geschoben oder schlicht noch gar nichts geändert. Hyundais Frühlingswochen mit bis zu 7.000 Euro Rabatt auf den Hauspreis wurden auf den 30. Juni verlängert. Ebenso Polestars Innovation Boost, neue Frist 30. Juni. Gleiches Bild bei Kia, die Elektrooffensive im Leasing datiert im Kleingedruckten jetzt ebenfalls auf den 30.06. Tesla macht etwas mehr Druck und nennt beim Model Y den 9. April als Termin für die aktuellen Zinssätze von 0,99 und 2,99% fürs Model Y. Great Wall Motors mahnt bei der 12.000 Euro Aktion zum Ora 03 zur Eile und nennt den 31. März, wobei der Termin ja bereits verstrichen ist. Auch bei MG ist die Leasing-Aktion zum MG4 weiter online. Das Kleingedruckte weist noch auf den 31. März. In den sozialen Medien wird aber bereits eine Verlängerung bis 30. April beworben. BYDs Wechselprämie wird nicht mehr beworben, aber die Aktionsleasingrate beim Atto 3 weist auch diese Woche noch eine Befristung zum 31.03. aus. Im März hat es BYD übrigens in Deutschland auf 160 Neuzulassungen über alle Modelle geschafft. Ein Effekt der Wechselprämie ist da kaum abzulesen. Bei Dacia wurde die 10.000 Euro Aktion beim Spring durch eine Null-Zins-Leasing-Aktion für alle Modelle ersetzt, wobei aktuell weder der alte noch der neue Spring auf der Homepage konfigurierbar sind und der Online-Shop bei Filter Elektro keine Treffer liefert. Der Bestand an Neuwagen ist offenbar abverkauft, es gibt aber wohl noch Restbestände an Tageszulassungen von älteren Spring. Bewegung auch bei Volkswagen. Dort gibt es zwar weiterhin Rabatte, aber die Prämien im Konfigurator wurden deutlich abgeschmolzen. 3.570 Euro Volkswagen Umweltprämie werden aktuell ausgelobt für die Modelle vom ID.3 bis hin zum ID.7 Tourer. Aber auch hier heißt es, der eigentliche Preis wird ja in der monatlichen Rate gemacht. Mein Gefühl ist, dass die Leasingraten trotz Rabattkürzung weitgehend unverändert sind. Belegen kann ich es leider nicht, da meine Vergleichskonfiguration ein ID.3 mit Move-Paket war, der so jetzt nicht mehr angeboten wird. Beim ID.Buzz gibt es eine Elektromobilitätsprämie von 1.785 Euro und ein Aktionsangebot. Zusammenfassend könnte man sagen, dass es scheinbar eine gewisse Bodenbildung bei den Rabatten gibt, aber noch keinen Spielraum, um wieder nach oben zu gehen. Neue Dienstwagenbesteuerung. Die Bundesregierung hat im Rahmen des Wachstumschancengesetzes eine signifikante Änderung der Besteuerung von Elektrodienstwagen beschlossen. Konkret geht es um die Möglichkeit zur privaten Nutzung des Autos, während die Kosten komplett in der Firma landen. Dieser geldwerte Vorteil muss natürlich als Einkommen versteuert werden, zum Beispiel pauschal über die sogenannte 1%-Regelung. Für E-Autos gibt es hier aber einen, sagen wir mal, satten Rabatt von 75% auf diese Steuer, weil nur 0,25% des Listenpreises versteuert werden müssen. Die Preisobergrenze für die Anwendung dieser vergünstigten 0,25%-Regel lag bisher bei 60.000 Euro und wurde jetzt auf 70.000 Euro angehoben. Ursprünglich geplant war sogar eine Erhöhung auf 80.000 Euro, doch nach mehreren Änderungen im Gesetzgebungsprozess hat man sich auf die 70.000 Euro geeinigt. Die Anpassung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2024 und betrifft auch Plug-in-Hybride mit einer Elektroreichweite von mindestens 80 Kilometern. Insbesondere die deutschen Hersteller dürften von dieser Regelung profitieren, da sie überwiegend teure E-Autos und teure Plug-in-Hybride im Angebot haben. Nach dem Auslaufen des Umweltbonus ist das Dienstwagenprivileg die wichtigste Förderung von E-Autos in Deutschland. Die neue Regelung gilt rückwirkend zum 1. Januar 2024, aber was heißt das jetzt? Maßgeblich für den Stichtag ist nämlich weder die Bestellung noch die Erstzulassung des Fahrzeuges, sondern die sogenannte Anschaffung, also der Tag, an dem das Auto in die Firmenflotte aufgenommen wurde. Der jeweils gültige Bruttolistenpreis bezieht sich wiederum auf den Tag der ersten Zulassung. Besonders bei Preisänderungen zwischen Bestellung und Zulassung kann das eine Kostenfalle sein. Das Kriterium Anschaffung bedeutet wiederum aber, dass ich natürlich auch einen älteren Gebrauchtwagen den aktuellen Besteuerungsgrundlagen unterwerfe, wenn ich ihn erst seit dem 1. Januar angeschafft habe. Spannend auch, wenn ich den Dienstwagen nicht kostenlos beim Arbeitgeber aufladen kann, kann mir ohne Nachweise das Heimladen mit monatlich pauschal 70 Euro steuerfrei vergütet werden, bei Plug-ins gilt der halbe Betrag. Mit Lademöglichkeit beim Arbeitgeber sind es dann immerhin noch 30 bzw. 15 Euro für sonstige Ladevorgänge jeden Monat. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragt bitte euren Steuerberater, denn wir machen hier keine Steuerberatung. Studie zur Elektromobilität. Eine frisch veröffentlichte Studie des Marktforschungsinstitutes Dataforce gibt aufschlussreiche Einblicke in die Nutzung und Wahrnehmung von Elektro-Pkw in gewerblichen Flotten und unter Privatnutzern. In der Neuauflage der Elektromobilitätsstudie wurden 450 Fuhrparkverantwortliche und 700 Privatpersonen, davon 500 mit eigenem E-Fahrzeug, zu ihrer Einstellung, zum Kaufprozess, zur Alltagsnutzung und vielem mehr befragt. Die E-Mobilitätsstudie 2024 zeigt, dass 43,5% der Flottenbetreiber mit der Einführung von Elektro-Pkw ihr Markenportfolio erweitert haben. Besonders profitiert haben davon ausländische Marken, die traditionell in deutschen Unternehmen nicht so stark vertreten sind. 30% der befragten Unternehmen haben Tesla neu eingeflottet, 16% Hyundai und 9% Renault. Die Studie bestätigt auch unsere Einschätzung, der Gewerbe- und Privatmarkt sehnt sich nach einer breiteren Vielfalt an Modellen. 49% der privaten und 61% der Flottenkunden mit Elektroautos fehlt es an E-Autos aus bestimmten Segmenten. Das betrifft besonders große Flotten. Fast 3/4 der großen Flotten mit 50 oder mehr Pkw bewerten die derzeitige Auswahl an E-Autos als nicht groß genug. Die Modellvielfalt ist zwar inzwischen riesig, das KBA listet deutlich über 100 verschiedene Elektro-Pkw-Modelle. Aber offenbar ist die Verteilung über die Segmente nicht nach den Wünschen der Kunden. Privat- und Gewerbekunden sind sich einig, ihnen fehlt es vor allem an Modellen aus Kompakt- und Mittelklasse sowie an Kleinwagen. Nur den wenigsten fehlt es auch an Elektroangebot in der Oberklasse oder bei SUVs. Ein weiteres kritisches Thema ist die Reichweite. Viele Nutzer sind enttäuscht, dass ihre Elektrofahrzeuge nur 80% oder weniger der Herstellerangabe erreichen. Flottenkunden sind dabei deutlich unzufriedener mit der Reichweite als Privatpersonen. 65% der Privatpersonen geben die Reichweite als Grund an, beim nächsten Pkw kein E-Auto anzuschaffen. Bei Gewerbekunden nennen 74% die zu geringe Reichweite als Grund gegen die Einführung von Elektrofahrzeugen in ihrer Flotte. Aber auch diejenigen, die bereits den Sprung zum vollelektrischen Antrieb gewagt haben, sind nicht gänzlich zufrieden. Unter aktuellen privaten E-Autofahrern sind 41% nicht zufrieden mit der Reichweite, bei Gewerbekunden sind es 73%. Die Kundschaft ist dabei nicht selten enttäuscht von den Abweichungen zwischen der Reichweite, die der Hersteller angibt, und der tatsächlichen Reichweite. 50% der Privatkunden und 81% der Gewerbekunden gaben an, dass ihre Elektro-Pkw bei der Reichweite in der Praxis nur 80% oder weniger der Herstellerangabe erreichen. Hinterfragen muss man an der Stelle natürlich die Art und Weise der Fragestellung. Sind E-Autos jetzt ungeeignet oder ist schlicht die Norm zur Reichweitenermittlung zu weit von der Praxis entfernt? Viele Hersteller setzen hier auf Transparenz und bieten Online-Tools zur Simulation der Praxisreichweite an. Das jeweilige Fahrprofil und die Außenbedingungen können dabei, so wie hier bei VW, eingestellt werden. Und natürlich kann ich alle Modelle und Motorisierung anklicken. Die Mehrzahl der Fuhrparkleiter wäre mit einer Reichweite von etwa 500 km pro Batterieladung zufrieden. Die Studie beleuchtet auch die Herausforderungen und Hindernisse bei der Einführung von Elektrofahrzeugen. Ein wichtiger Punkt ist dabei die Ladeinfrastruktur. Fast 80% der privaten Nutzer sehen eine Lademöglichkeit zu Hause als Voraussetzung für den Kauf eines E-Autos. Ein weiteres spannendes Ergebnis der Studie ist, dass 16% der Fuhrparks ohne Elektrofahrzeuge planen, solche innerhalb der nächsten 2 Jahre anzuschaffen. Das zeigt, dass trotz der bestehenden Skepsis und der Herausforderung das Interesse an einer Elektrifizierung von Flotten weiterhin besteht. Auch wir haben bei Nextmove viele Unternehmen beim Umstieg begleitet. Die risikolose Miete als soften Einstieg, ohne sich gleich 2 Jahre an ein Modell binden zu müssen, kommt bei vielen Unternehmen und Mitarbeitern gut an, sowohl für Pkw als auch Transporter. Wenn du hier Bedarf in deinem Unternehmen siehst, dann sprich uns gerne an.
Preisknaller Dacia Spring. Rabatte sind ja das eine. Zuletzt wurden die Restbestände des alten Modells beim Dacia Spring mit 10.000 Euro Rabatt abverkauft. Der Listenpreis lag laut letzter Preisliste bei stolzen 22.750 Euro in der Basis. Aber wie platziert man im aktuellen Marktumfeld ein Facelift beim Listenpreis? Der alte Listenpreis kann es ja nicht sein, auch wenn das Modell umfangreich überarbeitet wurde. Heute hat Dacia den Startpreis verkündet. Die Homepage vermeldet 16.900 Euro. Das ist deutlich günstiger, als wir erwartet hatten und knapp 6.000 Euro weniger als der alte Listenpreis. Im Kleingedruckten ist dieser Preis zunächst befristet bis zum 30. Juni. Das ist zunächst mal eine Ansage an den Markt, aber was bekomme ich fürs Geld? Das hat Dacia auf der Homepage heute noch nicht verraten. Einen Konfigurator oder eine Preisliste gibt es noch nicht. Wir haben aber bereits interne Infos vorliegen. Enthalten sind in der Basis unter anderem ein Tempopilot mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Einparkhilfe hinten und elektrische Fensterheber. Nicht enthalten und auch nicht bestellbar in der Basis, CCS-Anschluss und eine manuelle Klimaanlage. Dacia hat das Auto also richtig nackig gemacht, um diesen Preis zu machen. Die fehlende Klimaanlage ist sicher für viele hart, aber wer billige Autos möchte, muss eben Kompromisse machen. Oder etwas mehr ausgeben. Die weiteren Varianten darüber sind übersichtlich in 1.000-Euro-Schritten gestaffelt. In der Top-Ausstattung Extreme ist dann übrigens auch eine V12-Funktion enthalten. Lokale Verbraucher bis 3 kW Leistung können über einen Adapter angeschlossen werden. Auch der Aufpreis für CCS wurde auf 600 Euro gesenkt. Bestellungen sollen voraussichtlich ab dem 16. April möglich sein. Tja. Andere Hersteller arbeiten noch hart daran, wie sie in 4 Jahren vielleicht die Basisversion eines E-Autos unter die 20.000 Euro Marke drücken können. Dacia zeigt heute schon, wie es noch deutlich günstiger geht.
Bestellstart Ford Explorer. 2023 lag der Anteil von Ford Elektroverkäufen in Deutschland bei Pkw nur bei 3,3% und damit deutlich unterhalb des Marktdurchschnitts von 18% und zugleich auch ziemlich abgeschlagen im Vergleich zu anderen Volumenmarken. Volumen bei Elektro soll bei Ford in Europa jetzt eine Kooperation mit VW und der MEB-Plattform bringen. Der Name ist dagegen Bestandteil der Ford-DNA. Explorer heißt der neue. Der Start der Kooperation verlief etwas holprig und erfolgte jetzt mit dem Verkaufsstart zu Ostern ca. ein halbes Jahr verspätet. Ford verwies damals im Statement darauf, dass man die neue Batterietechnologie einsetzen wolle. Die Leistungsdaten im Antrieb weisen zudem auf den neuen verbesserten Antrieb APP 550 hin. Zum Start gibt es 2 Ausstattungsvarianten, nämlich Explorer und Premium. Beide Varianten gibt es zum Start als Extended Range, also mit großer Batterie, wahlweise als Heck- oder Allradantrieb. Der Heckantrieb startet mit der 77 Kilowattstunden Batterie für maximal 602 Kilometer Reichweite ab 49.500 Euro. Die Grundausstattung enthält aber bereits Sitz- und Lenkradheizung, Rückfahrkamera, Navigation, adaptiven Tempomat sowie eine Memory- und Massagefunktion für den Fahrersitz. Der Heckantrieb leistet 210 kW und darf Anhänger bis zu einer Tonne Gewicht ziehen. Der Allradantrieb leistet 250 kW und bekommt die neue Batterie mit 79 Kilowattstunden. Hier sind es 1200 Kilogramm Anhängelast. Trotz des größeren Akkus ist die Ladezeit mit 26 Minuten um 2 Minuten kürzer. Der Allradaufschlag liegt bei 4000 Euro und die Reichweitenangabe bei 566 Kilometern. Zum Modellstart üblich ist der Konfigurator vergleichsweise überschaubar. Zur Auswahl stehen 6 Farben, 2 verschiedene Sitzoptionen, ein Fahrassistenzpaket, Panoramadach, Wärmepumpe und eine schwenkbare Anhängerkupplung. Allwetterreifen gibt es für 200 Euro Zuschlag, allerdings nur dann wählbar, wenn man nicht die optionalen 21 Zoll Räder nimmt. Wichtiger Hinweis: aktuell verfügen alle Varianten, egal ob 19, 20 oder 21 Zoll, über eine sogenannte Mischbereifung, das heißt unterschiedliche Reifendimensionen für Vorder- und Hinterachse. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 180 km pro Stunde begrenzt. Der Konfigurator bietet zum Start übrigens auch einen empfohlenen Aktionsnachlass, der je nach Variante bei ca. 1000 Euro liegt. Die Lieferzeit ist aktuell mit 24 Wochen angegeben, das heißt Auslieferung dann ca. ab Oktober. Eine preisgünstigere Basisversion mit kleinerer Batterie und vermutlich etwas weniger Serienausstattung soll voraussichtlich Ende 2024 bestellbar sein. Den Preis hat Ford aber bereits verkündet, 42.500 Euro. Zweites Leben für Renaults E-Autos. 2022 wurde die Renault-Tochter The Future is Neutral gegründet. Damals wollte man sich damit der Kreislaufwirtschaft widmen. Jetzt wird's konkret. Es geht um Retrofit, Re-Energy, Recycle oder Restart bei E-Autos. Gemeint ist damit, die Laufzeiten für E-Fahrzeuge zu verlängern, beispielsweise Überholung von Gebrauchtwagen, Batteriediagnose und Batteriereparaturen, Teile und Materialien wieder aufzubereiten und Personalschulung im Bereich Kreislaufwirtschaft. Bis 2030 will Renault einen Materialanteil bei Neuwagen aus der Kreislaufwirtschaft von 33% erreichen. Damit möchte man den Ressourcenverbrauch und natürlich CO2-Ausstoß reduzieren. The Future is Neutral hat bereits mit der Wiederaufbereitung von Komponenten im französischen Werk in Flins begonnen. In diesem Jahr sollen über 3000 Bauteile aufgearbeitet werden. Konkret handelt es sich um Elektromotoren für verschiedene Modelle, Leistungselektronik für Zoe und Kangoo sowie Traktionsbatterien. Der Kunde kann dann bei einem After-Sales-Angebot entscheiden, ob er lieber neue Originalteile nimmt oder wiederaufbearbeitete Bauteile. Letztere sollen dann bis zu 30% billiger sein. Beispiele aus der Praxis, warum das Sinn macht, gibt es viele und die 30% würde ich nur als unverbindliche Richtgröße sehen und der Akku ist dabei oft nicht das Problem. Bekannt sind zum Beispiel Motorschäden bei Hyundai, bei denen die Werkstatt nur einen kompletten Tausch für 13.000 Euro anbieten konnte. Versierte Schrauber konnten aber das passende Lager ausfindig machen und das Einzelteil extern bestellen und so für einen Bruchteil der Kosten reparieren. Ein bekannter Seriendefekt ist ja auch der Ausfall des Mahle 11 kW Laders bei Stellantis-Fahrzeugen. Außerhalb der Garantie werden hier über 4000 Euro fällig, sofern nicht anteilig Kulanz gewährt wird. Vermutlich kann man das auch billiger darstellen. Auch Renault ist bisher schon gut mit dabei. Bekannt sind zum Beispiel Motorschäden bei Zoes des Typs R240 im Bereich bis 100.000 Kilometer, die sich durch ein Brummen lange vorher ankündigen. Auch in einem Fall bei einem Zuschauer und auch Nextmove-Meter Walter. Wir haben öfter dazu geschrieben. Für ihn war es nicht nur ein wirtschaftlicher Totalschaden, sondern der Restwert seines Fahrzeuges war sogar negativ. Niemand wollte das Auto kaufen und er hätte vor einer Verschrottung zunächst auf eigene Kosten die Mietbatterie ausbauen und an Renault zurückschicken müssen. Die Kosten dafür liegen bei ca. 2000 Euro. Andere Betroffene pilgern in eine Spezialwerkstatt nach Kroatien. Eine Fremdreparatur wurde im konkreten Fall von Renault aber mit Verweis auf die Bedingungen des Batteriemietvertrages abgelehnt. Er fand schließlich Hilfe bei einem kundigen Händler in Bad Tölz. Kaufpreis 1 Euro, Übernahme des Batteriemietvertrages und der Händler kannte das Problem und will dem Auto ein zweites Leben schenken. Wenn Hersteller zukünftig solche Probleme selbst lösen, ist sicher vielen Kunden geholfen. 30% Rabatt bei Tesla. Die Schlagzeile mag für manche etwas übertrieben klingen, aber was sich dahinter verbirgt, hat es in sich und entspricht den Tatsachen. Frage: Können Fremdmarken an einem Tesla Supercharger günstiger laden als Tesla-Fahrzeuge? Antwort: Polestar-Fahrer können das mit dem passenden Ladetarif. Diese Woche startete Polestar mit seinem neuen Ladeangebot Polestar Charge. Die Möglichkeiten und Tarifangebote sind dabei durchaus branchenrelevant und ich bin mir sicher, dass dieser Beitrag noch in den Fachabteilungen bei einigen Fahrstromanbietern geteilt wird. In der Pressemitteilung heißt es: Polestar ist der erste Elektroautohersteller in Europa, der das Tesla Supercharger-Netzwerk in seine eigene Lade-App integriert und seinen Kundinnen und Kunden Zugang zum Ladenetzwerk von Tesla bietet. Das Besondere: Es gibt eine direkte Kooperation und eine programmierte Schnittstelle. Der branchenführende Dienstleister Hubcheck, der normalerweise für die Interaktion, das Freischalten und die B2B-Preisfindung genutzt wird, wird damit umgangen. Das macht den Prozess auf den ersten Blick etwas komplexer, auch für die Kunden. Aber Tesla ist in Europa die Nummer 1, bei Schnellladestationen in Deutschland Nummer 2 und das dazu noch mit guten Preisen, dazu gleich mehr. Da kann man schon mal solche Extrawürste machen. Und so funktioniert's. Polestar Charge App runterladen, dann einen Account anlegen. Das geht natürlich nur mit Polestar Fahrgestellnummer, aber wir besprechen es hier so ausführlich, weil ja vielleicht auch bald die eine oder andere Kooperation folgen könnte. Dann muss eine Verknüpfung zu Tesla erstellt werden, also Tesla App runterladen. Die Polestar Charge App generiert einen Code. Und mit diesem Code springe ich dann in die Tesla-App. Im Menü Laden kann die Zahlungsmethode Ladekarte und dort Polestar gewählt werden. Dann kann ich den Polestar-Code eingeben und nun zahlt sozusagen mein Vertragspartner, also Polestar Charge, die Rechnung in der Tesla-App. Die nutzbaren Tesla-Ladestationen sind natürlich alle in der Polestar Charge-App mitgelistet. Zur Freischaltung eines Ladevorgangs ist aber jedes Mal der Absprung in die Tesla-App nötig. Dort muss ich dann erneut den passenden Standort wählen. In der Tesla-App erfolgt dann auch keine Preisanzeige, sondern es wird allgemein auf den hinterlegten Ladekartenanbieter verwiesen. Die Preisauszeichnung erfolgt nämlich in der Polestar Charge-App und die Preise sind nicht identisch zu den Tesla-Preisen im Direktvertrieb, sondern zunächst etwas höher. Schauen wir auf die Preise in Deutschland, Beispiel Supercharger Grünheide, das sollte einer der günstigsten sein. Nebenzeit über Polestar Charge 53,55 Cent pro Kilowattstunde, Direktpreis bei Tesla ohne Mitgliedschaft 52 Cent und für Tesla-Fahrer oder mit Abo für Fremdmarken 41 Cent. Ein Abo gibt es aber auch bei Polestar Charge. Gegen 13,99 Euro monatliche Grundgebühr zahle ich bei den Partnernetzwerken wie Fastnet, Allego oder Ionity in Deutschland pauschal 55 statt 79 Cent. Und für die Tesla-Stationen bietet das Abo 30% auf den Normalpreis in der Polestar Charge App. Zurück nach Grünheide sind das nur noch 37,5 Cent und damit 3,5 Cent günstiger als für Tesla-Fahrer oder Fremdmarken mit Tesla-Abo. Wir fassen zusammen. Tesla geht damit den nächsten Schritt in der Öffnung seines Supercharger-Netzwerkes. 2019 hat man in Europa auf CCS umgerüstet. 2020 gab es dann schon mal einen inoffiziellen Vorgeschmack hier auf dem Kanal. Wir haben gezeigt, wie unterschiedliche Marken erfolgreich am Tesla Supercharger laden konnten. Die allermeisten Tesla-Fahrer haben damals noch an einen Bug geglaubt. Das Video wurde sogar vom erfolgreichsten amerikanischen Tech-YouTuber aufgegriffen. 2021 wurde dann die erste Station in den Niederlanden für Fremdmarken geöffnet. Deutschland folgte im Juni 2022 zunächst mit wenigen Stationen. Stand heute sind hierzulande fast alle Stationen bei Tesla offen für Fremdmarken. Neben den bereits hinterlegten Bezahlmethoden DKV Mobility und Travel Card ist Polestar der erste Autohersteller mit einer Tarifkooperation bei Tesla. Die Vernetzung bei Zugang und Abrechnung erfolgt dabei ohne branchenübliche Dienstleister und der Preis ist heiß, zumindest im Abo. Und Polestar ist ganz sicher nur der Anfang und vielleicht erleben wir auch zukünftig noch eine Vereinfachung im Prozess. Wer als Polestar-Fahrer bevorzugt Tesla-Stationen nutzen möchte, kann sich natürlich den Umweg über die Polestar Charge App in Folge auch sparen. Was nämlich aktuell bei Polestar noch nicht klappt, ist zum Beispiel eine Anzeige des Belegungsstatus in der Polestar App. Beim Klick auf Jetzt verfügbar verschwinden also alle Tesla-Stationen aus der Anzeige, obwohl real natürlich reichlich Plätze frei sind. Auch bei der Preisauszeichnung gab es zum Start der App noch Fehler, da Tesla ursprünglich im Abo-Deal zu 55 Cent pauschal mit angezeigt wurde. Nach meiner Anfrage bei der deutschen Polestar Pressestelle wurde dieses Missverständnis aber sehr schnell ausgeräumt und die App entsprechend korrigiert. Da wir bei Nextmove alle relevanten E-Autos in der Vermietung haben, war die passende Win für den Faktencheck zum Start des Tarifs und zum Testen natürlich leicht zur Hand. Und wir können solche Infos und Insights hier auf dem Kanal mit euch teilen. Wenn du unsere Arbeit für die Elektromobilität schätzt, dann zeig es uns mit einem Daumen hoch fürs Video und gern auch mit einem Kommentar. So steigt die Reichweite und wir erreichen mehr Menschen auf YouTube. Faktencheck. Vor einigen Wochen hatten wir über unerwünschte Vibrationen beim neuen Tesla Model 3 Highland berichtet. Betroffene Nutzer berichten über deutlich spürbare, unangenehme Vibrationen am Lenkrad oberhalb von 100 km pro Stunde. Im TFF-Forum wird eine Tabelle von betroffenen Nutzern geführt, wobei die Dunkelziffer vermutlich höher ist. In einigen Fällen führten Spureinstellungen, Räderwuchten oder ein Reifentausch zum Erfolg, aber eben nicht bei allen betroffenen Fahrzeugen. Einige Nutzer berichten über wiederholte Versuche seitens Tesla Abhilfe zu schaffen, jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass unterschiedliche Ursachen ein vergleichbares Fehlverhalten erzeugen können. So zitiert ein Nutzer im Forum eine Mitteilung des Tesla Service. Guten Tag, bei Ihrem Fahrzeug ist uns aufgefallen, dass ein Reifen sowie eine Felge einen sehr starken Höhenschlag haben. Somit müsste diese eine Felge ersetzt werden und außerdem beide Reifen auf der Achse. Der entsprechende Kostenvoranschlag beläuft sich auf knapp 700 Euro. Beschädigungen an Reifen oder Felgen werden seitens Tesla nur bei Meldung innerhalb von 24 Stunden nach der Auslieferung kostenlos behoben. Der betroffene Kunde hatte die Vibrationen aber erst 2 Tage nach der Auslieferung gemeldet. Die Streitfrage ist hier natürlich, ob äußere Einflüsse einen Höhenschlag in einer Felge verursachen können, ohne dass eine sichtbare Beschädigung vorliegt. Eine sehr spannende Beobachtung liefert auch der YouTube-Kanal Lack und Leder. Nicht aufregen, es handelt sich nicht um einen SM-Kanal, es geht um Lack und Leder bei Autos. Viele Grüße nach Österreich. In einem aktuellen Video wird ein Laserstrahl auf freidrehende Räder eines Tesla Model 3 Highland mit Vibrationen gerichtet. Grundtenor: Die Reifen haben einen Höhenschlag, eventuell qualitätsbedingt wegen mangelnder Traglast oder durch Standzeit, wobei im Video Winterreifen montiert sind, die ja im Normalfall erst nach der Auslieferung montiert werden. In Folge trifft Tesla natürlich keine Schuld. Im Video gibt es aber auch eine Einstellung, bei der der Laser auf den Rand der sich drehenden Felge gerichtet ist. Im Video bescheinigt man der Felge einen korrekten Lauf, meine Augen sehen aber auf den Bildern im Video einen deutlichen Höhenschlag. Seht ihr das auch? Die Frage wäre dann natürlich, wo dieser Höhenschlag herkommt. Neben der Felge wäre auch eine dezentrale Radaufhängung denkbar. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das einschätzt. Das zitierte Video verlinken wir natürlich hier unter dem Video in der Textbox unten. Erlkönigschau. Die erste Einsendung kommt von unserem Zuschauer Steffen. Er schrieb mir: Hallo Stefan, dieser Abschlepper ist mir heute Morgen in München begegnet. Er kam zufällig aus der Richtung, in die es zum BMW Forschungs- und Innovationszentrum geht. Die Fotos sind an der Ecke Schliessheimer Straße, Frankfurter Ring aufgenommen am 4. April um 7.45 Uhr. Viele Grüße, Steffen. Tja, was könnte das wohl für ein verhülltes Auto sein? Die Einordnung würden wir gern euch überlassen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr da seht und was das Auto in München macht. Weiter geht's mit einer Einsendung aus Köln. Der Schrifttyp der Fahrgestellnummer und das Logo auf dem Lenkrad bringen mich bei diesem Fahrzeug auf Maxus. Der Innenraum war noch durch Auflagen verhüllt, Nummernschilder waren keine am Auto. Der nächste sieht auf den ersten Blick ähnlich aus, ist aber ein anderes Auto, gesichtet von Patrick bei Ionity. Wenn ihr wisst, was das ist, dann hinterlasst gerne einen Kommentar. Und jetzt haben wir noch einen echten Kracher, hier zunächst gesichtet von Gunnar. Das Auto ist ein Dongfeng der Submarke Mengxi, zu Deutsch Krieger. Entsprechend militärisch auch der Auftritt des Modells M-Hero 917. Eine zweite Sichtung erfolgte von Robert im Sachsenpark in Leipzig. Besonders auffällig die Türscharniere. Das Auto soll über 1000 PS haben, Vmax 200 km pro Stunde, Gewicht knapp 3 Tonnen und Reichweite bis 500 km. Bemerkenswert ist, dass das Auto offenbar ohne Adapter CCS geladen hat. Die Ladesäule zeigt ein 400-Volt-System und 85 kW Ladeleistung bei halbgeladener Batterie, wobei die Ladesäule eine Reduzierung wegen Doppelbelegung ausweist. Und einen CCS-Anschluss verbaut man eigentlich nur, wenn eine Markteinführung in Europa geplant ist. Getestet wurde vermutlich mit schwedischen Sonderkennzeichen. Wünsch dir deine Ladesäule! Die Überschrift ist Programm, ihr dürft euch heute neue Ladestationen wünschen, wenn ihr wollt, sogar mehrere. Ob Deutschland genug Ladesäulen hat, dieses Thema wurde im vergangenen Jahr heiß diskutiert. Der BDEW als Branchenvertreter der Ladesäulenbetreiber veröffentlicht regelmäßig einen Elektromobilitätsmonitor. Darin enthalten sind auch Auslastungsdaten zu Ladesäulen in Deutschland, in der letzten Ausgabe sogar unterteilt nach Tag und Nacht sowie nach Ladeleistung. Es zeigt sich, dass die durchschnittliche Auslastung gering ist oder andersherum eine hohe Verfügbarkeit gegeben ist. So titelte der BDEW dann auch etwas provokant in einer Pressemeldung von einem Überangebot an Ladestationen. Eine Schlagzeile, die viele Medien gerne aufgriffen. Die Autoindustrie sieht das natürlich anders. Der VDA fordert regelmäßig ein höheres Tempo beim Ausbau des Ladenetzes. Im November hieß es von dort, man müsse das Ausbautempo der vergangenen 12 Monate mehr als verdreifachen. Laut VDA haben 48% aller Gemeinden in Deutschland noch keinen einzigen öffentlichen Ladepunkt. Die Betreiber wünschen sich also von der Autoindustrie mehr E-Autos für bessere Auslastung. Und die Autoindustrie sagt, baut mehr Ladesäulen, damit Kunden unsere E-Autos kaufen. Wenn man diese beiden Positionen gegenüberstellt, muss man sich fragen, ob Deutschlands Ladestationen an den richtigen Stellen stehen. Und genau an dieser Stelle setzen wir heute mit einer neuen Umfrage an. Die Durchführung erfolgt gemeinsam mit Place2Charge, einem KI-gestützten Softwaredienstleister zum Ausbau von öffentlicher Ladeinfrastruktur. Und wir wollen heute die Wünsche und Bedürfnisse echter Menschen und die KI zusammenbringen. Die Umfrage ist zweigeteilt. Im ersten Teil geht es um verschiedene Fragen rund um das Thema Laden. Schnellklicker brauchen hier ca. 5 Minuten. Wer möchte, kann seine Mailadresse mit eintragen, um hinterher auch Ergebnisse zu bekommen. Eine Zusammenfassung wird es aber auch hier auf dem Kanal geben. Danach wird es interaktiv. Im zweiten Teil wird der Titel zum Programm Wünsch dir deine Ladesäule. Auf der Karte kannst du Standortvorschläge für neue Ladestationen machen. Nicht nur einen, sondern wenn du möchtest, auch mehrere, bis hin zu Ladeleistung, Anzahl der Ladepunkte und optional einer Begründung, warum gerade so und nicht anders. Darüber hinaus siehst du auch die Standortvorschläge von anderen Nextmove-Zuschauern und kannst diese bewerten oder kommentieren, aber alles erfolgt anonym. Wer sich übrigens in Postleitzahl 04205 auskennt, kann auch gerne mal schauen, was ich so vorgeschlagen habe. Wenn du mit deinen Standortvorschlägen und dem Stöbern in der Karte fertig bist, kannst du einfach schließen. Die Standorte werden automatisch gespeichert. Ziel ist natürlich, dass möglichst viele geeignete Standorte am Ende auch wirklich umgesetzt werden. Und da kommt dann wieder die KI ins Spiel. Place2Charge erstellt für eure Vorschläge eine Auslastungsprognose und passende Hardware-Konfigurationen für interessierte Betreiber dieser Standorte. Mach gerne mit und gestalte konkret die Zukunft des öffentlichen Ladens in Deutschland. Den Link zur Umfrage findest du in der Videobeschreibung oder angepinnt als ersten Kommentar unterm Video. Ich wünsche viel Spaß beim Klicken und würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Bleibt gesund und wünscht euch eine Ladesäule.